Ich wollte eigentlich als Kind nicht normale Dinge machen. Also heiraten und Kinder kriegen oder Nonne werden wollte ich nicht.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Wir verbinden Qualitätsjournalismus mit Wissen, niveauvoller Unterhaltung und praxisnahem Service, mit allem, was Frauen stärkt und inspiriert. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Hallo, ich bin René Schröder. Ich wohne jetzt seit 7 Jahren am Leierhof, bin sozusagen pensionierte Biochemikerin und Kräuterhexe.
Hallo, ich bin Ursel Nenzig, ich bin Autorin und Chefin vom Dienst bei Welt der Frauen.
Und ich bin Birgit Brunsteiner und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Welt der Frauen Podcast. Wir drei sitzen hier auf ungefähr 1100 Metern Seehöhe, hoch über der Ortschaft Abtenau im Salzburger Land, auf dem von René Schröder schon angesprochenen Leierhof. Wir haben einen wunderbaren Blick auf den Dachsteingletscher, der da herüber lacht. Rund um uns Natur, grüne Wiesen, Wälder, eine Unmenge von Gräsern. Es ist ein wahrliches Naturidyll, das René Schröder sich hier oben geschaffen hat. René, ich darf dich kurz noch vorstellen. Du wurdest in Brasilien geboren, bist Biochemikerin, hast am Institut für Biochemie der Max-Perutz-Labs in Wien gelehrt, warst im Jahr 2002 Wissenschaftlerin des Jahres, bist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wittgenstein-Preis und unzähligen anderen Preisen. Heute beschäftigst du dich mit der Heilkraft der Kräuter. In den 80er Jahren warst du maßgeblich an der Forschung der Ribonukleinsäure, kurz RNA genannt, beteiligt. Wie kam es überhaupt dazu, dass René Schröder zur Wissenschaftlerin wurde? Das ist kein klassischer Berufswunsch von kleinen Mädchen, oder?
Naja, ich wollte eigentlich als Kind nicht normale Dinge machen. Also heiraten und Kinder kriegen oder Nonne werden wollte ich nicht. Und mich hat es eigentlich immer interessiert, also meine interessanteste Frage in meinem Leben schon als Kind war, was ist Leben und wie ist Leben entstanden? Das erste Mal, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, wie war das? Also das war schon Ursuppenexperiment in der Schule, habe ich das schon zur Maturafrage. Das hat mich schon immer beschäftigt. Wie ist das Leben entstanden und welches Molekül ist das Wichtigste, dass das Leben hat entstehen können? Und das war die Ribonukleinsäure. Und habe jetzt 40 Jahre damit gearbeitet. Das hat sich so ergeben. Also ich bin ja nicht fürs zu viele Planen. Ich mache gerne Projekte, so Kurzzeitplanprojekte. Aber das Leben darf man nicht zu stark planen, weil sonst wird man blind. Und ich glaube, das Wichtigste für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Männer natürlich auch, ist die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, zu beobachten, dass man nicht blind durchs Leben rennt, sondern merkt, aha, komisch, was ist denn das? Wie geht denn das? Und dann ist man eigentlich, und das ist hier genauso im Labor oder auf den Wiesen, man sieht eine Pflanze, man bemerkt was. Es ist einfach diese Wahrnehmungsfähigkeit.
Das hat sich so ergeben, hast du kurz gesagt. Ergeben hat sich auch, dass wir jetzt in dieser Dreierkonstellation da sitzen. Meine liebe Redaktionskollegin von
Welt. Meine liebe Freundin Ursel.
Ja, und meine Redaktionskollegin von Welt der Frauen. Bekannt von ganz, ganz vielen wunderbaren Texten in unserem Magazin. Aber ihr beide oder euch beide verbindet eine ganz tiefe Freundschaft, die auch mit deinem Beruf als Forscherin und deinem Beruf als Schreiberin zu tun hat. Ursel, wie kam es?
Es war damals so, dass der Residenzverlag die René relativ lange bearbeitet hat, sie möge doch ein Buch schreiben. Ich glaube, da gab es wirklich sehr viele Briefe, Anrufe und E-Mails, bis du dann irgendwann gesagt hast, gut, okay, aber worüber? Und dann kam die Idee, dass die René ein Buch schreiben möchte über ihre Sicht auf die Welt, also über ihr Weltbild. Das war so die Idee. Und weil sie einfach damals noch mitten im Forscherinnenleben stand, hat sie darum gebeten, dass ihr eine Autorin zur Seite gestellt wird, weil sie das einfach alleine zeitlich und auch von der Mechanik her, wie schreibt man denn überhaupt ein Buch, nicht hingekriegt hätte alleine. Darf ich das so sagen, René?
Ja, fast 100%.
Und ich wurde dann angerufen vom Verlag, einfach weil ich als Autorin bekannt war bei diesem Verlag und die haben uns zusammengebracht und das hat sofort Klick gemacht. Ich war damals in Karenz mit meinem ersten Kind, das ist 15 Jahre her, und habe diese damals am Anfang war für mich das vor allem das Tolle, dass die René einfach gesagt hat, ja, bring halt dein Baby mit, weil ich hatte totale Vorbehalte. Ich habe mir gedacht, wie soll das gehen? Ich habe einen Säugling. Und dann sind wir gesessen und haben an dem Buch gearbeitet. Die René hat das Baby gehuppert und ich habe das Diktiergerät gehalten. Und das war für mich in vielerlei Hinsicht eine tolle Erfahrung. Zum einen, weil das einfach sehr empowernd war, dass eine Frau sagt, ist doch kein Problem, du bist ja deswegen jetzt nicht aus dem Rennen, nur weil du ein Baby hast, das bringst du einfach mit und das machen wir schon. Und auf der anderen Seite einfach auch inhaltlich. Also ich bin gar keine Naturwissenschaftlerin vom Background her und fand das wahnsinnig faszinierend, dass jemand mir seine neue Welt eröffnet hat damals. Ja? Also das war, ja, ich habe in der Schule Chemie gehabt, aber das ist ja nur so oberflächlich und auch so uninteressant, mir zumindest erzählt worden, dass das für mich ganz, wirklich eine neue Welt war. Und die René hat eine große Begabung darin, Dinge sehr einfach zu erklären.
Wie viele Bücher habt ihr in der Zwischenzeit gemeinsam gemacht?
Weiß man, 4, 5, 6?
Also wir haben 3 gemacht, dann habe ich deine Biografie geschrieben. Jetzt aktuell haben wir das Kräuterbuch. Aber
du hast alle meine Bücher redigiert.
Ja, ich habe zumindest immer ein bisschen geholfen, sagen wir so.
Wie war denn das ganz am Anfang? Gab es da bei dir schon, du bist zwar Akademikerin, aber keine Forscherin, keine Wissenschaftlerin, gab es da schon eine Art Berührungsangst oder vielleicht sogar auch ein bisschen Lampenfieber, ob man denn den hohen Ansprüchen einer Wissenschaftlerin auch gerecht werden kann oder ob du das kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sie mir sehr schnell genommen, aber das hilft ja oft nichts daran, dass man selber sich denkt, oje, werde ich das irgendwie hinkriegen, dass das auch so, mein Job war ja, das Ganze in einen lesbaren Text zu gießen, den jeder Frau und jeder Mann dann versteht. Aber vielleicht ist das auch genau der Schmäh gewesen, warum es so gut funktioniert hat, weil ich habe immer gesagt, schau, wenn ich es verstehe, ja, dann versteht es vermutlich jede und jeder, der das liest. Ja.
Wie schwierig ist denn das, René, für eine Wissenschaftlerin, das runterzubrechen, das Wissen, das man hat und auch weitergeben möchte, runterzubrechen auf ein komplett allgemein verständliches Niveau?
Für mich war es eigentlich sehr leicht. Also angefangen hat es eigentlich in den 90er Jahren, wie das Gentechnik-Volksbegehren war. Und ich mir gedacht habe, das geht doch als ein No-Go, die Österreicherinnen zu fragen, ob sie für oder gegen Gentechnik sind, wenn sie nicht wissen, was ein Gen ist. Ich meine, das ist idiotisch, Entschuldigung. Und ich wurde immer öfters eingeladen, Vorträge zu halten. Und es ist einem Priester mit Zuschlag aufgefallen, dass die Menschen mir gegenüber nicht aggressiv werden. Also ich war nicht die Wissenschaftlerin oben auf dem Podium, die denen die Welt erklärt, sondern ich habe einfach versucht zu erklären, was ist ein Gen, wie funktioniert ein Gen, wie ist Gentechnik. Ich war auch öfters in der Zeit in Volkshochschulen und mir ist aufgefallen, dass die Leute vor mir einfach keine Angst haben. Also wenn zum Beispiel eine Unterrichtsstunde zwischen 7 und 8 war, waren wir oft um Mitternacht noch dort, weil die gefragt haben. Ich habe mit Antibiotika gearbeitet. Die Leute wollen wissen, was es ist und wie das funktioniert. Also für mich, ich habe das Bedürfnis, den Leuten etwas zu erklären. Weil es gibt, es ist jetzt bösartig, aber es gibt 2 Typen von Vortragenden, die zeigen wollen, wie toll sie ist und die den Leuten eine Geschichte erzählen wollen.
Also du möchtest eine Wissenschaftlerin zum Angreifen sein, verstehe ich das richtig?
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Machst du ja auch hier in Abtenau, du gehst ja auch mit deinen Kräutern auf den Markt.
Ja, genau. Also der Kontakt mit den Menschen war mir immer wichtig, fällt mir auch sehr leicht. Und da muss ich wieder dazu sagen, was ein bisschen lustig ist, es gibt ein Gen dafür, was die Menschen optimistisch und empathisch macht. Das ist der Oxytocin-Rezeptor. Ich habe mein Genom sequenzieren lassen und ich habe diese Mutation. Und das macht den Kontakt mit Menschen einfach viel leichter. Das ist das Gegenteil vom Autismus.
Das heißt, ob ich ein sympathischer Mensch bin oder nicht, ist genetisch angelegt?
Empathisch.
Empathisch, ja. Empathisch.
Also ich merke eigentlich relativ schnell, wie es einem anderen geht. Mhm. Das hat man einfach. Und das ist wahrscheinlich auch diese Wahrnehmungsfähigkeit. Man ist offen.
Hast du das auch so gespürt in der Zusammenarbeit?
Ich habe gerade nebenher darüber nachgedacht. Ich war mit der René, ich war schon oft hier im Leihhof auf Besuch und unter anderem waren wir auch mal zusammen beim Wochenmarkt hier in der Region. Gibt es einen Wandermarkt. Da kommen die Einheimischen einfach ganz normal ihre Einkäufe machen, ihr Fleisch und ihren Honig und eben auch ihre Tees und Seifen kaufen. Und ganz oft hat sich ein sehr schnell sehr tiefes Gespräch entwickelt. Ja? Also aus was ist denn da drin in dem Tee, ist dann relativ schnell wirklich ein Gespräch geworden über, wie sicher ist denn jetzt die Corona-Impfung wirklich und was ist jetzt überhaupt, ist jetzt Gentechnik wirklich schlecht? Also das merkt man total, dass die Menschen das gerne annehmen, ja, diese, was du vorhin beschrieben hast, dass du einfach gerne erzählst, dass du eine Wissenschaftlerin zum Angriff bist, dass du dein Wissen nicht für dich behalten willst, sondern es gerne teilst und vervielfältigst. Und das merkt man ganz schnell.
Wir bleiben jetzt gleich bei den Wildkräutern. Warum denn von der Biochemikerin zur Kräuterhexe? Das ist jetzt nicht von mir, das gab es in manchen Überschriften, in Artikeln über dich. Wie kam dieser Schritt? Und du machst das hier ja auch hochwissenschaftlich mit deinen Kräutern.
Es ist identisch. Mhm. Ja, es ist eigentlich, ich bin nach wie vor die Wissenschaftlerin, Biochemikerin. Ich habe immer irgendwelche Zellen aufgemacht und irgendwelche Stoffe rausgeholt. Natürlich im Labor waren es Mikroliter und jetzt sind es halt Liter und Kilo. Aber so anders ist es nicht. Die Vorgehensweise ist ähnlich. Es kam einfach so, weil es war eigentlich meine Kinder, die diesen Bauernhof eigentlich erstanden haben und es ist landwirtschaftlich gewidmete Fläche. Das muss bewirtschaftet werden, aber Kühe und Schafe oder Schweine wollte ich schon gar nicht. Mhm. Und dann habe ich mir die Wiesen angeschaut und dann habe ich sofort gewusst, das ist eine ganz tolle Wiese und da wächst so viel. Und dann ist nämlich auch noch der Nachbar, der Vater vom Nachbarbauer gekommen. Da vom Zopfhof. Und er hat mich gebeten, ob er weiterhin pflücken kann. Wenn es jetzt mir gehört, sage ich ja, mit einer Voraussetzung. Er muss mir sagen, was er damit macht. Und da sagt er nimmt eh nur die Schafgarbe. Und das tut er in Korn und damit tut er sich einreiben, trinken, Zähne putzen, alles damit machen. Dann habe ich mal nachgelesen, was kann die Schafgarbe. Und dann habe ich gewusst, das ist das Richtige. Es ist ein Kräuterhof. Es haben zwar viele sich gewundert, was, ein Kräuterhof, was soll das sein? Ja, das ist einfach ein Hof, wo Kräuter gemacht werden.
Das Kräuterwissen oder das Wissen über die Wirksamkeit und auch über das, was Kräuter können, das ist ja ein sehr altes, tradiertes Wissen. Ist das jetzt vielleicht auch so eine Art Versuch, dem eine wissenschaftlich fundierte Basis zu geben? Oder worum geht es dir da jetzt bei der Forschung der Kräuter?
Es geht mir um die Evidenz. Also erzählen kann man alles. Und das ist ja spannend, da ist es ja jahrtausendelange Erfahrungen. Zum Beispiel die Schafgarbe heißt Achillea. Und Achilles mit Achillesferse, die haben damals schon die Wunden mit Schafgarbenextrakt behandelt. Und ich mache die Forschung ja nicht selbst. Ich lese nur die ganzen Artikel, die es gibt in den Datenbanken. Und wenn es genug Artikel gibt, die gut geschrieben sind, wo Evidenz da ist, dass dieser Wirkstoff drinnen ist und dass er eine bestimmte Wirkung hat, meistens sogar ein Heilversuch oder klinische Studien, dann ist es für mich abgesichert. Und es gibt natürlich viele Kräuter, die nur überliefert sind, das Wissen, nicht untersucht. Das heißt nicht, dass es nicht wirkt. Es ist halt nicht bekannt, was drinnen ist und wie es wirkt. Und vielleicht wirkt es auch gar nicht. Weil Placebo ist ja auch ein sehr starker Effekt, dass man so die Selbstheilungskräfte so aktivieren kann. Aber mir geht es schon darum, zu wissen, welche Wirkstoffe sind in der Pflanze. Sind die jetzt wasserlöslich? Sind das ätherische Öle? Ist es öllöslich? Wie kriege ich die raus? Und ist es in der Wurzel oder in der Blüte und zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit? Ja, da gibt es halt sehr viel Berichte drüber, Artikel drüber und die suche ich mir halt zusammen und dann versuche ich sozusagen gute Salben oder Tinkturen zu machen und das rauszuholen.
Die Schafgarbe hast du schon erwähnt. Ursel, in dieser Zusammenarbeit auch zu diesem Buch, gab es da ein Kraut oder eine Pflanze, das du für dich neu entdeckt hast oder überhaupt entdeckt hast?
Also ich muss dazu sagen, ich habe schon von Kind an eine große Affinität zu wilden Pflanzen und Kräutern. Also für mich als Kind war ein Spaziergang mit meiner Großmutter zum Beispiel, man musste alle 3 Meter stehen bleiben und irgendeine Pflanze bestimmen und beobachten und so weiter. Also mir ist das schon sehr, sehr vertraut und sehr nahe. Und ich habe aber kein Wissen darüber in dem Sinne, wie die René das jetzt gerade beschrieben hat, sondern ich habe da jetzt auch sehr viel von dir gelernt und über das mitgenommen. Ich finde es ganz spannend, dass man ja oft das Gefühl hat, da gibt es die sogenannte Schulmedizin. Ich finde den Begriff schwierig, weil für mich gibt es Medizin oder eben nicht Medizin, aber ich finde den Begriff Schulmedizin schwierig. Und man hat oft den Eindruck, es gibt eben die Medizin und dann gibt es die Kräuterln und dann gibt es dieses Ganze drumherum. Aber das ist ja oft das Gleiche. Also ganz viele der Medikamente, die wir nutzen, basieren ja auf pflanzlichen Wirkstoffen. Ja.
Es gehört eigentlich zusammen.
Genau, und das finde, also das ist eher so meine Erkenntnis oder das, was mich fasziniert, was ich jetzt auch durch die René gelernt habe, dass es einfach nicht entweder oder ist. Also man muss sich da nicht entscheiden, ganz im Gegenteil. Und ansonsten bin ich relativ fasziniert einfach davon, dass es tatsächlich vor unserer Nase wächst. Ja? Also wenn ich mir denke, zum Beispiel hier auf dem Tisch steht ein Blumenstrauß, der gerade heute gepflückt wurde, und da ist ein Johanniskraut dabei. Das ist ein total unscheinbares Kraut, dieses Gelbe. An dem geht man permanent vorbei, aber das hat extrem, also das hat eine nachgewiesene Wirkung, das ist angsthemmend und so weiter, kennt man ja auch, gibt es auch in Tablettenform. Und das finde ich eher spannend, ja.
Das ist auch sehr spannend und ich sehe da auch noch ganz viele andere Pflanzen, wo ich jetzt gern fragen würde, was haben die für eine Wirkung, aber da würden wir unseren Zeitrahmen wirklich sprengen, kann man eh alles im Buch nachlesen, auch wahrscheinlich. Und du hast vorhin die Corona-Impfung angesprochen, Ursel. Gerade seit Corona spüren wir in Österreich eine Wissenschaftsskepsis, von der ich jetzt selber gar nicht sagen kann, ob es die vorher in der Form auch schon gab, ob sie jetzt nur sichtbar geworden ist, ob die immer schon da war. Tatsache ist, sehr viele Menschen in unserem Land sind sehr wissenschaftsskeptisch.
Feindlich.
Und warum ist das so?
Es ist mir unerklärlich. Ich denke auch sehr viel darüber nach, auch jetzt in Amerika, was da passiert. Ich glaube, die Gesellschaft spaltet sich sowieso in links und rechts. Religionen spalten die Menschen. Es ist, glaube ich, schlechte Politik. Extrem schlechte Politik der letzten 20, 30 Jahre. Weil ja jemand gewählt werden will, macht es sich toll und die anderen schlecht. Und das trennt die Menschen. Und man soll eigentlich das Gemeinsame suchen. Und es gibt viel Gemeinsames. Und es begann ja schon diese Spaltung in den Ende der 90er Jahre mit Haider und rechts oder links. Und das wird politisch missbraucht, um die Menschen in Lager einzuteilen. Und Corona war natürlich ein extrem gutes Beispiel, dass Politik gemacht wird. Und es ist ein No-Go. Mit einer Krankheit, die eigentlich lebensgefährlich ist, Politik machen zu wollen, rechts oder links, Partei oder nicht, das ist eigentlich unerlaubt. Also das finde ich einfach letztklassig.
Das alles basiert ja auf ganz viel Meinung und auf sehr wenig Wissen.
Ja, null Wissen. Kant hat uns schon erklärt, den Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Das wäre die wichtigste Erziehungsarbeit an den Jugendlichen. Was ist Glaube, was ist Wissen und was ist eine Meinung? Ja? Der Glaube, man kann glauben, was einem gefällt, was man will, das braucht keinen Bezug zur Realität. Bei der Wissenschaft muss man immer Fragen stellen, man kann sich nie sicher sein. Und wenn so eine Epidemie kommt, sind die Menschen verunsichert, weil die war ja nicht ohne. Ja? Also das Virus am Anfang, immer wenn ein neues Virus kommt, ist es meistens aggressiv und es war neu. Das heißt, niemand konnte sagen, was zu tun ist und wie sich entwickelt. Und das war für Menschen, die gern gläubig erzogen sind, da muss einer ihnen sagen, wo es lang geht. Und da gab es aber niemanden, der das wusste, weil es neu war. Das Wissen war nicht da. Und zu behaupten, so ist es oder so ist es nicht, ist eigentlich auch unzulässig. Das heißt, was den Leuten klar wurde, man weiß es nicht. Und was ist, wie kommt man zu Wissen? Und die haben geglaubt, die mRNA-Impfung ist neu, was nicht stimmte. Die mRNA war auch nicht neu entdeckt. Und das ist missbraucht worden für die Politik. Und ich glaube, das hat so einen Schaden angerichtet. Und warum das auch wirklich schlecht ist, weil es gibt sowas wie Placebo und Nocebo. Und wenn man Angst vor Medikamenten hat, vor Nebenwirkungen, sind sie stärker, als wenn man keine Angst hat. So viel Placebo positiv wirkt, wirkt Nocebo negativ und viel stärker und länger anhaltender als das Placebo. Das heißt, bei den klinischen Studien für die Impfungen haben ja viele nur Kochsalzlösung bekommen und keine Impfung und hatten trotzdem Nebenwirkungen, 30%. Ja, und damit spielt man nicht. Weil wenn zum Beispiel jemand eine Therapie braucht und hat aber so viel Angst und die Nocebo-Nebenwirkungen sind so stark, dass man sie abbrechen muss, kann das tödlich sein. Also damit, finde ich, darf man nicht spielen.
Ursel, du kommst ganz viel herum, du recherchierst ganz viel auch für deine Geschichten. Gab es da bei dir auch schon Momente, wo du dir gedacht hast, eigentlich ist etwas wissenschaftlich bewiesen und trotzdem glauben die Leute nicht dran oder glauben das nicht?
Immer wieder stößt man auf so etwas und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft Bildung bedeutet, also wenn jemand gut gebildet ist, dann meint man immer, der ist humanistisch gebildet, der hat wahnsinnig viel Goethe gelesen, der weiß, kennt alle Theaterstücke, der geht in die Oper, der ist belesen im Sinne von Kunst und Kultur interessiert und so weiter. Und ganz selten meint man damit aber, jemand ist wissenschaftlich gebildet. Und das finde ich interessant, weil das bewirkt, meiner Beobachtung oder meiner Theorie nach, ja, dass man dass das für einen wie so eine Art Blackbox wirkt, die Wissenschaft. Ja. Also die Leute wissen, glaube ich, gar nicht, wie streng die Wissenschaftlerinnen mit sich selber sind und miteinander. Ja. Also, dass eine Studie einfach so, wie es ja auch im Falle von Corona ist, das wird jetzt einfach so durchgepeitscht, das, so funktioniert das nicht. Ja. Es gibt ganz, ganz strenge Mechanismen und Schranken in der Wissenschaft, die nicht, es wird nicht einfach so ohne Peer-Reviews und ohne Doppelblindstudien. So. Es gibt ja ganz hohe Standards in der Wissenschaft und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Ja. Und das wäre, finde ich, ganz schön, wenn in unseren Bildungskanon ein bisschen mehr davon kommen würde. Ja? Also wenn wir uns auch vielleicht selber mehr trauen zu sagen, ich möchte es jetzt aber wissen, ich rede mal mit einer Naturwissenschaftlerin und schaue mir an, wie macht man denn ein Gen auf oder ein Molekül, was weiß ich, was du immer aufmachst.
Eine Zelle. Aber da braucht man eben die Wissenschaftlerinnen zum Angreifen.
Ja, natürlich.
Dafür, ja.
Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so erschreckend und dann sieht man vielleicht auch, was für ein Apparat da dahinter steckt und dass das nicht irgendwelche Einzelpersonen sind, die einfach irgendwas behaupten. So ist es nämlich nicht.
Welt der Frauen widmet eine ganze Ausgabe dem Thema Wissenschaft und darin gibt es auch eine Geschichte zu Pseudowissenschaften. Aber René, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen echter Wissenschaft und Pseudowissenschaft? Und ist das immer auch erkennbar gleich auf den ersten Blick?
Keine Ahnung. Ich könnte nicht sagen, was Pseudowissenschaft ist. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt.
Ich glaube, wir meinen damit alles, was eben nicht in der, was so da, was einen wissenschaftlichen Anstrich bekommt, ja. Also weißt du, wenn es dann so heißt.
Lügen wären das.
Ja, genau.
Behauptungen.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten wahrscheinlich schon Esoterik ein wahres Revival erlebt hat. Wie siehst du diesen Trend? Wie stehst du zu Esoterik?
Die Religion ist ein Geschäft. Die Erfindung Gottes und des Lebens nach dem Tod ist ja eine geniale Erfindung, um Geld zu machen. Schauen Sie, wie reich die Kirchen sind. Und die Esoterik ist das Gleiche, ist ein Geschäft. Ich wundere mich wirklich, was da alles in den Zeitungen von Astrologie oder...
Es gibt ja auch teilweise werden ja solche, ich sage es mal, esoterischen Dinge mit Fake-Studien belegt. Das kann man sich dann online anschauen. Und ich habe das vor kurzem mal gemacht. Ich möchte auch nicht sagen, bei was es war, aber da wurde dann eine Studie online präsentiert. Und da wurde dann beschrieben, wie das gemacht wurde. Es war ganz abenteuerlich. Und am Schluss ist dann gestanden, die Studienteilnehmer war eine Person. Und ich denke mir, das sind so Dinge, ja, wenn du nur liest, da wurde eine Studie dazu gemacht, dann denkst du dir vielleicht, ah, wow, eine Studie wurde dazu gemacht. Aber das Wort Studie an sich ist ja jetzt nicht geschützt, ja. Also ja. Und ich finde, diese Dinge zu durchschauen und selber zu hinterfragen, selber weiter zu denken, als vielleicht man es bisher gewöhnt ist und sich selber immer, also mit dem, was du eingangs auch gesagt hast, immer fragen, warum ist das so, was passiert da genau? Also diese Fragen zu stellen, ich glaube, das könnten wir uns schon aneignen, auch als nicht wissenschaftlich ausgebildete
es ist ja
Personen.
Auch ein Selbstschutz, dass man nicht betrogen wird. Also was mich am meisten ärgert, ist, wenn ich merke, dass jemand einem Kind und einem anderen Menschen belügt und betrügt mit irgendwelchen Behauptungen, nur damit er Geld verdient. Das ist eigentlich, und deswegen denke ich mal, sollte jeder selbst interessiert sein, dass er nicht betrogen wird.
Ich mache jetzt einen ganz krassen Themenwechsel wieder. Du lebst hier jetzt auf 1100 Metern Seehöhe, mitten in der Natur, fährst 2 bis 3 Mal die Woche, hast du gesagt, runter ins Tal, um einkaufen zu gehen oder eben mit deinen Kräutern auf den Markt. Vermisst du die universitäre Welt gar nicht?
Komischerweise nicht. Auch, also ich liebe ja Wien und ich bin super gern in Wien. Aber wenn ich hier bin, bin ich hier, dann denke ich überhaupt nicht an Wien. Und ich bin nicht sehr oft in Wien. Es kommen viele meiner Freunde und Studierenden und die kommen mich besuchen. Ich habe sehr viel Kontakt mit den Leuten von früher. Aber vermissen tue ich es nicht, nein. Es wundert mich selber, aber ich bin hier so beschäftigt und so erfüllt, dass ich bin jetzt ein sehr zukunftsorientierter Mensch. Ich bin nicht jemand, der an die Vergangenheit denkt und denkt, was war das.
Ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, als du in Pension gegangen bist, dass du ganz bewusst gesagt hast, ich räume jetzt hier meine Professuren-Sessel sozusagen und mache Platz für was auch immer danach kommt. nehme dabei auch in Kauf, dass vielleicht gewisse Hypothesen offen bleiben und so weiter. Und das ist mir damals schon hängen geblieben, weil es gibt es ja ganz oft, ne, dass Professoren hängen bleiben oder Professorinnen hängen bleiben an den Instituten und sozusagen es nicht loslassen können. Und das hast du, glaube ich, auch durch den Umzug hierher ganz gut
geschafft. Ja, weil das sollte ich nicht, nämlich ewig am Institut hängen bleiben, Kaffee trinken, tratschen, den Jungen sozusagen den Platz und das Geld wegzunehmen.
Ursel, du hast jetzt gesagt, René hat sich gedacht, ich räume meinen Sessel. René, das hast du dir öfter in deinem Leben gedacht. Du hast als eine der ersten und als eine von ganz wenigen Frauen damals einen Platz in der Akademie der Wissenschaften bekommen und bist dann ausgestiegen. Warum?
Tja, weil ich mich erstens dort nicht wohlgefühlt habe und mich hat sehr gewundert, dass es solche Wellen geschlagen hat, weil erstens habe ich... Schon wie ich reingekommen wurde, haben wir gedacht, bitte, was sind wir denn? Das ist nicht meine Welt, das ist die Eitelkeit und nur eine lustige Geschichte. Am ersten Tag gibt es so eine Festveranstaltung. Sitzt so ein älterer Herr neben mir, da dürfen ja nur die wirklichen, nein, die ordentlichen Mitglieder der naturwissenschaftlich-mathematischen Klasse sitzen. Der schaut mich immer an, so ganz irritiert. Frage ich ihn, warum er mich so anschaut, ob irgendwas ist. Sagt er, Ehefrauen dürfen hier nicht sitzen. Habe ich gesagt, nee, ich bin eh nicht verheiratet.
Können wir noch kurz dazu sagen, in welchem Jahr das war?
2003 oder 2004, das weiß ich gar nicht, 2003 glaube ich. Und da waren so viele frauenfeindliche Veranstaltungen und Ereignisse, die stattgefunden haben, haben wir gedacht, ich will da nicht Mitglied sein. Und wenn ich Mitglied einer Partei oder Mitglied eines Vereins bin, dann unterstützt man ja den Verein mit seiner Mitgliedschaft und das wollte ich nicht. Man dachte, dann gehe ich einfach. Und für mich wäre das, so wie ich aus der Kirche ausgetreten bin, bin ich aus der Akademie ausgetreten. Na.
Du hast auch erzählt, dass sie geglaubt haben, du bist ein Mann wegen deines Vornamens. Lustig, René, das war ihnen nicht klar.
Ja, ich habe auch den Brief, sehr geehrter Herr Professor Schröder. Sie sind, gratuliere, Sie sind jetzt in die Akademie aufgenommen worden. Denke ich mir, aha, lustig.
Also die Welt der Wissenschaft war immer und ist wahrscheinlich noch immer eine sehr männliche Welt. Du hast dich auch eigentlich Zeit deines beruflichen Lebens kritisch geäußert zu Themen wie der Benachteiligung von Frauen innerhalb der universitären Strukturen. Du hast daher aber auch immer Frauen in der Wissenschaft gefördert, hast sogar den Special Honor Award for Women in Science dafür bekommen. Warum ist es denn immer noch so, dass Frauen es in dieser Welt schwerer haben als Männer? Und 2003 ist noch gar nicht so lange her.
Nein, ich muss ein bisschen, also die RNA-Welt, das RNA-Forschungsgebiet, sind sehr, sehr viele Frauen. Weil so in den 70er, 80er Jahren, man war der Meinung, die ist nicht wichtig. Es ist sehr schwer, damit zu arbeiten, weil sie sehr instabil ist. Wenn man nicht sauber arbeitet, ist die RNA abgebaut, bevor man sie in der Pipette hat. Und da waren viele Frauen und sehr viele Frauen, die sehr fördernd waren für andere. Also die sehr viel, es gibt ja sehr viele Nobelpreise für Frauen im RNA-Gebiet. Das war so neu. Und ich kann mich erinnern, wie eine Professur offen war, sagen wir, ich möchte gerne jemanden, der mit RNA arbeitet. Gäbe ich, in 10 Jahren redet kein Mensch mehr über die RNA. Haben sie in den 80er, 90er Jahren gesagt. Und es ist immer noch Überraschungen. Aber es ist ein Feld, wo sehr viele Frauen sind. Warum ich mich immer durch... Ja, ich habe einfach nicht Dinge nicht gefallen lassen. Also es war einfach für mich klar, wo Grenzen sind. Ja, No-Go ist No-Go und man muss sich wehren. Und ja, da ist es eigentlich schon wesentlich besser, aber es ist natürlich seit ein paar Jahren der Backlash. Backlash in der Aufklärung, Backlash in der Wissenschaft, Backlash in den Sexismus, in der Homophobie. Ja, also das ist leider eine Wellenbewegung.
Du hast Frauen immer unterstützt. Das ist auch ein Thema, Ursel, für das du brennst. Und du hast ja mir auch einmal gesagt, du schreibst nur über Dinge, für die du brennst oder für die andere Menschen brennen. Genau, und du erkennst, wie sehr sie dafür brennen. Wie sehr beschäftigt dich dieses Thema?
Es beschäftigt mich sehr, weil es überall mir begegnet. Also ich bin ja durch meinen Job nicht auf ein Gebiet sozusagen beschränkt, das ist ja irgendwie das Wunderbare am Journalismus, sondern dass ich immer wieder, und ich glaube, auf das hast du angespielt, dass ich, das verbindende Element in all diesen Themen ist, dass es Menschen gibt, die so begeistert davon sind, dass sie förmlich sprühen, ja, und das kann sein von der Biochemikerin bis zur Schusterin. Also es ist ja, jeder dieser Personen brennt für irgendwas. Aber es ist einfach ganz selten so, dass ich das Gefühl habe, da sind Frauen wirklich gleichberechtigt. Ja? Also das ist auch im Journalismus begegnet mir das immer mal wieder, dass ich mir denke, es gibt einfach Hürden und es sind die Frauen, die diese Hürden nehmen, sind schon aus einem bestimmten Holz oder man sagt nicht aus Holz gestrickt, sind aus einem bestimmten...
Geschnitzt.
Ja, mit Worten. Und das finde ich so schade. Also es ist einfach nach wie vor so, dass es einem überall begegnet und das sind Kleinigkeiten wie... der Mann meiner Kinder, mein Mann wurde noch nie gefragt, wo denn seine Kinder sind, wenn er 3 Tage auf Reportage ist. Ich aber sehr wohl. Und davon ist unsere Welt leider durchdrungen. Und insofern beschäftigt mich das. Ja. Abgesehen davon, dass ich eben versuche, es in der Erziehung meiner Kinder denen ein bisschen anders vorzuleben, finde ich, ist das ein Thema, das man gar nie und nirgends ausblenden kann und darf, weil es gibt einfach noch wahnsinnig viel zu tun und wahnsinnig viel, auf das wir aufpassen müssen, weil es eben Frauen wie die René gab, die in den, ich sage jetzt mal 70ern, 80ern, 90ern so viel geleistet haben für die Gleichstellung der Frauen. Und jetzt haben wir diesen Backlash und das ist einfach nicht selbstverständlich, dass es so bleibt, dass diese Errungenschaften bleiben, sondern wir müssen ganz arg drauf aufpassen.
René, du hast ja für dein Engagement 2007 auch den Wiener Frauenpreis erhalten. Jetzt haben wir schon zweimal das Wort Backlash gehört. Ich brauche wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu fragen, hat sich etwas verändert oder gebessert, sondern wo stehen wir denn jetzt?
Also genau weiß ich das nicht, aber es geht schon in die richtige Richtung, aber zu langsam, viel zu langsam. Und was in den letzten Jahren jetzt passiert, ist für mich sowieso sowas von unverständlich, dass normal denkende Menschen auf einmal Dinge akzeptieren, wo ich mir denke, das kann ja wohl nicht sein.
Können wir es konkretisieren? Was zum Beispiel? Was sprichst du da an?
Ja, Sexismus, Gewalt, Leute wie der Putin. Es gibt, finde ich, wenig positive Männerbilder generell. Den sollte man eigentlich suchen. Wo sind die Männer, die eigentlich glücklich sind, intelligent sind, offen sind, also wirklich partnerschaftlich sein können? Weil diese Putins und Trumps, sie sind ja nicht glücklich. Und das ist ja nicht ungefährlich. Aber wo wir jetzt stehen, ich hoffe, wir sind in einem Tal und es geht dann bald wieder bergauf.
Ursel, kommen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs, nämlich zu eurer Zusammenarbeit. Wie sieht die jetzt aus?
Ja, also wir sind, ich glaube, mit den großen Buchprojekten, die wir gemeinsam erschaffen haben, habe ich eines Tages verkündet, sind wir jetzt durch, weil ich habe wirklich dann das Gefühl gehabt, ich möchte mich jetzt einmal mit der René unterhalten, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss alles aufschreiben und notieren und mir merken. Aber so ganz lässt uns das nicht los. Also,
ich lasse nicht locker. Ich möchte von ihr was sagen. Da, ich habe ja ein Buch, ich schreibe ja ein cooles Buch. Ich will ja nichts darüber sagen, aber ich schicke seit vor einem Jahr, habe ich schon das Konzept, hast du das dabei gelesen?
Nein, das, ja, und ich habe schon ein geiles Buch.
Nicht einmal ein kleines Stichwort. Jetzt haben wir
ja, es Zuhörer ist meine Autobiografie. Es ist 2084, mit Bezug nehmen auf 1984. Mhm. Ich bin 131 Jahre alt und ich erzähle sozusagen die Zukunft. Und ich schaffe wissenschaftlich den Homo sapiens ab, weil der ist eigentlich eine Fehlentwicklung der Evolution. Und erfinde die Humana et Caeterna. Ja? Und das ist den meisten Redaktionen zu steil verlagen. Und ich möchte die Ursel dazu gewinnen, weil Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache. Und ich brauche die Ursel, um diese Texte so zu verarbeiten, dass sie lesbar sind. Aber sie ziert sich.
Aus George Orwells 1984 wird vielleicht René Schröders und Ursel Nenzigs 2084.
Ja, ich hoffe. Ja, also ich muss dazu sagen, über die vielen Jahre hat sich der René ihr Schreibstil sehr verbessert, weil wir haben ja immer Ping-Pong
gespielt. Blöde Ausrede.
Nein, wir haben immer Ping-Pong gespielt. Ich habe Texte, sie hat mir...
Auch deine erzählt. Wissenschaftlichen Kenntnisse?
Ich glaube, ihre Texte sind besser gereift als meine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich bin jetzt ein bisschen in die Rolle der Lektorin vielleicht gegangen in unserer Zusammenarbeit, aber ich würde es eh niemals jemandem anderen gönnen, dass er mit der René ein Buch schreibt. Insofern, ja, also unsere Zusammenarbeit hat sich verändert, aber die wird niemals aufhören.
Wir werden alle sehr gespannt auf dieses neue Buch warten. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Vielen herzlichen Dank, René Schröder, dass wir hier auf diesem wunderschönen Hof mitten in der Natur dieses Gespräch führen durften. Danke, Ursel, dass du dieses Mal mit dabei warst.
Ich danke.
Ich danke auch.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frau für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal.